Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, das unsere Hörerschaft gespalten hat. Es gab begeisterte Stimmen, es gab aber auch Verunsicherung oder sogar Angst. Und zwar geht es um das sogenannte dritte Geschlecht. Vor einigen Wochen hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber ja aufgefordert, das Personenstandsgesetz zu ändern. Es soll im Geburtenregister nicht nur die Möglichkeit weiblich und männlich geben, sondern eine dritte Möglichkeit für intersexuelle Menschen. Michael Hollenbach über die theologischen Folgen dieser Entscheidung.
Petra Krämer ist Religionslehrerin. Die 43-Jährige, die äußerlich wie eine Frau aussieht, ist intersexuell. Erst in der Pubertät erfuhr sie von ihrer Zwischengeschlechtlichkeit. Für ihre Eltern ein Schock.
Es wurde über mich gesprochen, aber es wurde nicht mit mir gesprochen. Und das ist leider etwas, was ich im Gespräch mit vielen anderen Betroffenen immer wieder auch bestätigt bekomme.
Petra Krämer, die sich heute im Bundesverband Intersexuelle Menschen engagiert, litt damals unter der Diagnose intersexuell.
Ich hatte irgendwann den Eindruck, ich kann damit nicht kommen. Ich hatte auch dann, ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, habe gedacht, Angst, ich würde meine Eltern belasten. Ja, das war ein ganz großes Thema, dass ich Angst hatte, dass ich meinen Eltern damit wehtue. Also ich wollte dann keine Belastung darstellen.
Diese Schwierigkeit, offen über Intersexualität zu sprechen, ist weit verbreitet. Manchmal hört man auch den Einwand, das sei doch nur ein Problem für eine kleine Minderheit. So zu lesen in einer Stellungnahme des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zum Thema Intersexualität. Dass es in Deutschland höchstens 160.000 intersexuelle Menschen gibt, ist für Chantine Nierop allerdings kein Grund, deren Probleme zu relativieren. Doch auch theologisch ist für Nierop, Theologin im Genderzentrum der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Intersexualität eine Herausforderung. Ist doch in vielen Übersetzungen der biblischen Schöpfungsgeschichte zu lesen.
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Ich habe gelernt, biblische Geschichten wirklich zu lesen als Narrativ, als literarische Geschichten. Also für mich sind das keine pseudohistorische Berichte, sondern Geschichten darüber, nicht wie die Welt entstanden ist, sondern wie das Volk Israel entsteht. Für mich ist das erzählte Volksgeschichte.
Außerdem lautet die korrekte Übersetzung bei Genesis nicht Mann und Frau, sondern Gott schuf den Menschen männlich und weiblich. Damit sei keine strikte Zuordnung gemeint, betont Silke Rader-Schinder, stellvertretende Superintendentin in Berlin-Mitte. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet für sie, dass sich auch innerhalb der Kirche einiges verändern müsse. Und das betrifft nicht nur neue Toiletten in kirchlichen Gebäuden und Formulare zur Kirchenmitgliedschaft, zur Taufe oder Trauung. Auch solle künftig beispielsweise der Wechselgesang in der Liturgie nicht mehr zwischen Männern und Frauen aufgeteilt werden.
Natürlich müssen wir auch sehr deutlich in den Blick nehmen, inwiefern die kirchlich-liturgische Sprache Menschen ausschließt und werden da noch weiter dran arbeiten müssen. Und das wird nicht ohne Widerstände innerhalb der Kirche gehen. Aber ich bin mutig und optimistisch, dass das Verfassungsgerichtsurteil da jetzt auch noch mal deutlich gesagt hat, es gibt da keinen Weg dran vorbei.
Auch Chantine Nierop, deren Genderzentrum oft Angriffsfläche für konservative, evangelikale Protestanten ist, rechnet mit intensiven Debatten in ihrer Kirche.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Aufschrei gibt. Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir gerade auch mit Konservativen in Gespräch kommen über die biblische Geschichten, wie wir die Bibel auslegen. Da wünsche ich mir viel mehr Diskussion.
Allerdings seien die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts für die Protestanten gar nicht so groß. So müsse man bei Kasualien wie der Taufe wenig ändern.
Das Schöne an der Taufe ist, dass die Taufe relativ geschlechtlos abläuft. Man braucht für die Taufe Wasser und man braucht den Namen Gottes, man braucht Zeugen. Und wenn es ein Baby ist, braucht man auch die Verpflichtung der Eltern, das Kind christlich zu erziehen. Aber ein Geschlecht braucht man jetzt eigentlich nicht. Das Wichtigste ist die Gotteskindschaft.
Größer dürften da die Probleme in der katholischen Kirche werden. So weist der Berliner Moraltheologe Andreas Lob-Hüdepohl darauf hin, dass für das katholische Sakrament der Ehe bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Die Zeugungsfähigkeit ist auch eine zwingende Voraussetzung bei heterosexuellen Paaren, also bei Mann und Frau, nicht? Wenn die nicht gegeben ist, gibt es ein Ehehindernis. Hier wird es darauf ankommen, zu prüfen, ob er oder sie oder es oder diese Person sagen kann für sich, ich bin in dieser Weise ein Komplementär zu dem, dem ich heiraten will. Also die Fortpflanzungsfähigkeit ist gegeben.
Ein ähnliches Problem ergebe sich bei der Priesterweihe.
Hier würde man einer intersexuellen Person sagen, bist du in dieser Weise sexuell orientiert wie ein Mann, dann wäre das möglich. Aber wenn du dich als etwas völlig anderes, dann wäre beispielsweise die Ordination nicht möglich.
Intersexualität scheint für die katholische Kirche weniger problematisch zu sein als Transsexualität. Die Deutsche Bischofskonferenz hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls auffallend schnell begrüßt. Eine positive Zuordnung zu einem dritten Geschlecht sei für Intersexuelle besser, als sich zwangsweise einem Geschlecht zuordnen zu müssen.